Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin für die Rheinische Post. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir sortieren die Themen dieses Dienstags. Kleine Orientierung vorneweg. Möglicherweise gelingt es Ihnen sogar mit Ja oder Nein zu antworten. Frau Marschall, wird es in 20 Jahren noch eine bedeutsame deutsche Autoindustrie geben?
Ja.
Wird es in 10 Jahren noch die SPD geben?
Ja.
Aber kleiner?
Ach, das kann ich jetzt echt nicht so richtig vorhersagen. Ich glaube, sie könnte auch wieder eine Renaissance erfahren.
Okay. Wir helfen gleich. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet, das sage ich schon mal, so als kleinen Teaser. Letzte Frage: Werden wir beide zu unserer Lebzeit noch einen friedlichen Nahen Osten erleben?
Ich glaube nicht. Bin da sehr, sehr, sehr pessimistisch.
Okay. Und es hängt natürlich auch von so einigem ab, was wir beide hier nicht in der Hand haben im Studio. Wir haben aber 30 Minuten Podcast, um das zu besprechen. Seien Sie in jedem Fall herzlich willkommen. Wir sprechen über eine der wichtigsten deutschen Branchen, die Automobilindustrie. Am Abend war großer Gipfel im Kanzleramt, ein Autogipfel, der einen Masterplan geboren hat oder zumindest er sollte geboren werden. Und dieser Plan, wenn man dem Präsidenten des Verbandes der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, lauscht, soll in etwa so aussehen.
Wir haben keine Zusagen bekommen, wir haben auch keine Versprechen gemacht, sondern es ging darum, dass wir uns darauf verständigt haben, jetzt an einem Masterplan Ladeinfrastruktur für die Zukunft zu arbeiten. Das heißt, wie werden wir in den nächsten Jahren mit welchen Voraussetzungen die Ladeinfrastruktur sowohl an öffentlichen Ladestationen als auch an privaten Ladestationen schaffen können? Was ist dafür notwendig? Welche gesetzgeberischen Maßnahmen müssen geändert werden oder auch Raum greifen? Das ist das eine. Und das andere ist, wo genau müssen diese stehen? Wie sind die Verteilnetze des Stroms dahingehend zu gestalten? Also es ist eine Vielzahl von Fragen, große Komplexität, und daran arbeiten wir jetzt.
Bernhard Mattes sagt, das Präsident des Verbandes der Automobilindustrie. Birgit Marschall, das klingt erstmal für mich sehr klein. Also es geht irgendwie um Ladesäulen. Und dann sagt er ja selber einfach nur komplex. Man hat nicht den Eindruck, dass da wirklich ein Masterplan besteht.
Naja, so das sind ja PR-Begriffe heutzutage. Also man beschließt irgendetwas oder beschließt es auch nicht so richtig und nennt es dann hinterher Masterplan. Wichtig ist, dass eben überhaupt irgendwas besprochen wurde, das buche ich jetzt mal als positiv. Aber ich frage mich natürlich, warum erst jetzt? Also Elektromobilität, darüber reden wir nun seit Jahren. Und wir wissen, dass Deutschland da wahnsinnig hinterherhinkt. Wir haben ja erst 90.000 Elektroautos auf deutschen Straßen und wir haben insgesamt 47 Millionen Pkw. Da muss man mal die Dimension sehen.
Wenn man sich überlegt, es gab ja das Ziel, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr es datiert, es liegt einige Jahre zurück, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Davon sind wir meilenweit entfernt.
Ganz genau. Und das sind natürlich Versäumnisse, vor allen Dingen in der Automobilindustrie, würde ich jetzt erstmal sagen, die zu spät angefangen haben, Autos zu entwickeln, die eben auch günstig genug sind. Also die sind eben einfach zu teuer im Vergleich zu Benzinern oder Dieselfahrzeugen. Und auf der anderen Seite natürlich, da kommen wir jetzt zum Thema, die Ladeinfrastruktur fehlt. Und das ist auch ein Versäumnis des Staates. Also wir haben ein Staatsversagen und wir haben ein Marktversagen gekoppelt. Was natürlich für Deutschland insgesamt eine Katastrophe ist, weil wir jetzt ja ganz schnell im Verkehr unsere Klimaziele erreichen wollen. Und Elektromobilität ist ein Mittel.
Sie haben anfangs gesagt, Sie sind optimistisch, dass wir auch in 20 Jahren noch eine nennenswerte Automobilindustrie in diesem Lande haben. Wenn wir Staatsversagen und Konzernversagen gleichzeitig haben, dann kann das ja nur klappen, wenn jetzt die absolut schnelle, rasante Wende kommt. Da frage ich mich aber bei den beteiligten Personen, sowohl in der Politik, nehmen wir den Verkehrsminister, als auch bei den Konzernen, nehmen wir die alten weißen Herren in ihren Anzügen, diese Ingenieurmentalität, die da vorherrscht. Sind das die richtigen Leute? Sind das die richtigen Weichenstellungen?
Ich glaube, die haben jetzt das Läuten gehört, sozusagen, die Glocke gehört. Und wir haben ja schon ein Umlenken in den großen Konzernen. Also Volkswagen hat ja schon den Hebel umgelegt, wie sie das so schön sagen. Andere Konzerne noch ein bisschen weniger. Also Mercedes-Benz ist da ein bisschen langsamer, Daimler ist ein bisschen langsamer. Und der Verkehrsminister äußert sich jetzt auch in letzter Zeit so auffallend ökologisch, also vor allem allen Dingen seit er letzte Woche mit seiner Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof verloren hatte. Insofern, wir haben ja nur dieses Personal und wir müssen das Beste draus machen. Also insofern, ich glaube...
Also so einen Verkehrsminister könnte man auch austauschen. Im Zweifel ist dafür eine Bundestagswahl nötig, aber gut.
Gut, solange wird diese Koalition meines Erachtens vielleicht doch nicht mehr halten. Und dann schauen wir mal, was dann kommt. Aber Sie sind eben pessimistisch. Ich glaube, dass das nicht nur an diesem Personal liegt. Ich glaube, dass inzwischen alle Beteiligten tatsächlich begriffen haben, worum es geht. Und dass das mit der Ladesäuleninfrastruktur meines Erachtens dann jetzt auch wirklich losgeht.
Aber da haben wir, wenn wir da weit vorankommen könnten, ja eigentlich nur einen ganz kleinen, winzigen ersten Schritt gemacht. Also wenn man mal überlegt, Sie haben es gesagt, 47 Millionen Fahrzeuge in Deutschland. Stellen wir uns mal vor, die führen alle mit Strom. Haben wir erstens das Problem, wo kommt dieser ganze Strom her? Und zweitens haben wir ganz viele Probleme, die genauso bleiben wie vorher. Verstopfte Autobahnen, verstopfte Innenstädte. Daran ändert ja die Veränderung des Antriebs erstmal gar nichts.
Ja, aber um dann ihn noch mal ein bisschen herauszunehmen, sozusagen diese Alarmstimmung, also es sollen ja nicht 47 Millionen Fahrzeuge mit Elektroantrieb fahren. Also das geht ja nur um eine Mischung.
Aber kriegen wir CO2-neutralen Verkehr, und das ist ja das politische Ziel, hin, wenn es noch Verbrennungsmotoren gibt?
Ich glaube nicht. Also CO2-neutral wird der Verkehr nie sein. Das ist aber ehrlich gesagt für den Verkehrssektor auch nicht das Ziel. Aber
wir haben das Ziel einer CO2-freien Gesellschaft. Darauf genau, hat sich Deutschland auch verpflichtet.
Das stimmt, aber der Verkehr wird insgesamt trotzdem am Ende noch CO2 emittieren. Wir müssen halt an anderer Stelle dann ehrlich gesagt einfach mehr CO2 einsparen, um dann insgesamt auf null zu kommen. Aber es wird so eine Mischung aus Elektroantrieb, Hybridfahrzeugen und am Ende auch noch ein paar Antriebe mit, also jedenfalls bis sie nicht mehr genutzt werden können, mit fossilen Energiestoffen geben. Aber was Sie sagen, was wir brauchen, um im Verkehr eben voranzukommen, ist eine Vielzahl, eine Fülle von Maßnahmen, die dazukommen muss. Und meines Erachtens muss da unbedingt eine CO2-Bepreisung dazu. Das heißt also, Menschen, die viel fahren, und viel Benzin und Diesel und so weiter verbrauchen, die müssen über einen zusätzlichen Preis, ich sag mal, bestraft werden. Es klingt furchtbar, aber Autofahrer.
Ich leite Ihnen dann gerne alle Pendler-E-Mails, die wir jetzt gleich erreichen, dann weiter.
Genau, aber für die Pendler sind ja auch in den verschiedenen Programmen auch wiederum auf der anderen Seite Erleichterungen vorgesehen. Ich wollte auch sagen, zu jedem CO2-Steuerkonzept gehört, dass den Bürgern auf der anderen Seite, dass die Einnahmen wieder zurückgezahlt werden sollen. Da sagen jetzt viele, ja gut, dann hat das ja gar keine Wirkung. Nein, innerhalb der Schar der Menschen sozusagen kommt eine unterschiedliche Verteilung zustande. Eben die, die viel CO2 verbrauchen, werden tendenziell stärker belastet und die, die ganz wenig verbrauchen, werden tendenziell entlastet. Also zu einer CO2-Steuer gehört immer, dass am Ende auch Geld an die Bürger zurückfließt.
Die SPD-Führung hat ja beschlossen, eine Doppelspitze einzurichten. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wer soll es sein? Es gibt eine kleine Vorgabe der SPD-Führung, der Interimsführung. Die haben gesagt, was auch immer ihr da jetzt euch überlegt, es muss mindestens eine Frau dabei sein. Deswegen hat jetzt unsere Redakteurin heute, Katja Barton, uns hier mal zwei Losschalen vorbereitet. Frauen steht auf der einen, Männer auf der anderen. Ich weiß auch nicht, welche Namen da drin sind. Ich glaube, es sind einige bekannte, vielleicht auch manche eher überraschende. Wollen Sie mal ziehen? Fangen Sie doch mal bei den Frauen an.
Ja. Ich habe ja jetzt hier einen weißen Zettel vor mir. Ach, da steht gleich Gesine Schwan drauf.
Die war gestern hier in der Sendung, hat sich im Prinzip ja so halb beworben, hat gesagt, sie stünde bereit, wenn sie denn gefragt würde. Sollte man sie fragen?
Ich glaube nicht. Nein. Also das ist keine gute Idee. Also Gesine Schwan ist immer Kandidatin für irgendwas. Also sie hat ja, oder sagen wir mal so, sie sagt immer schnell, dass sie bereitsteht. Das konnten wir ja merken, als sie als Bundespräsidentin kandidiert hatte. Und sie ist auch, jetzt gehört auch zu den alten, also zum älteren SPD-Establishment, das ja sich tatsächlich personell so ein bisschen erübrigt hat, sage ich mal. Also ich glaube nicht, dass sie den nötigen Zug bringen würde für die Partei.
Gut, dann, wenn Sie gestatten, ziehe ich mal einen Mann und finde Heiko Maas, den Außenminister, der sich bisher erstaunlich bedeckt hält.
Ja, ich glaube auch er ist einer, der sozusagen diesen, also wenn jemand schon Dreck unter dem Fuß hat, dann bleibt das sozusagen. Also und dieser Dreck das, ist jetzt sozusagen die GroKo.
Und das bei seinen schönen Anzügen und seinen schönen Schuhen, sagen Sie. Kurze Frage, soll ich den Zettel liegen lassen oder soll der auch gleich weg wie der von Gesine Schwan?
Ich glaube auch gleich weg.
Okay, gut, Sie hören es. Bitte, eine Frau dürfen Sie wieder ziehen.
Julie C.
Die Schriftstellerin und SPD-Mitglied, bekennendes Verfassungsrichterin in Brandenburg.
Das ist jetzt ja mal ein interessanter Zettel. Also ich weiß, dass Julie C. vor gar nicht langer Zeit in die SPD eingetreten ist. Sie ist sicherlich eine sehr interessante Persönlichkeit, unheimlich intelligent, unheimlich wortgewandt. Aber ich sehe sie eigentlich eher als eben tatsächlich Schriftstellerin und als Beobachterin der also gesellschaftlichen Zusammenhänge, Entwicklungen. Sie ist wiederum zu weit weg, glaube ich, von der Partei. Also die Partei muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht einfach irgendwen zum
Aber Frau Marschall, wir reden ja von einer Doppelspitze. Also wollen wir auch schon weglegen oder vielleicht nochmal zur Seite legen?
Zur Seite.
Zur Seite, okay, dann bin ich, nicht das am Ende, dass wir alle durch haben und es ist keiner übrig geblieben. Dann müssen wir die SPD anrufen und sagen, ich habe jetzt einen Mann gezogen, Friedrich Schorlemmer, der frühere DDR-Bürgerrechtler, Pfarrer, jetzt generationenmäßig wahrscheinlich so Gesine Schwan.
Ja, aber er ist, glaube ich, ein bisschen jünger könnte es sein, aber okay. Ich glaube, der käme dann auch ziemlich aus der Mottenkiste sozusagen. Aber eher weglegen, würde ich sagen.
Gut. Sie dürfen wieder, wir können auch gleich mal tauschen. Ich ziehe immer die Männer, sie immer die Frauen. Das muss natürlich nicht so sein. Das war jetzt Zufall.
Ute Vogt.
Ute Vogt. Da muss man sich jetzt schon ein bisschen ins politische Archiv begeben, glaube ich.
Baden-Württemberg fällt mir ein.
Baden-Württemberg, Landesvorsitzende, war so eine Hoffnungsträgerin in der Zeit Schröder.
Genau, Motorradfahrerin.
Ich weiß gar nicht, was sie heute macht, ehrlich gesagt.
Ich weiß es auch nicht. Aber sie war eigentlich immer eine ganz sympathische Sympathieträgerin, würde ich sagen.
Und hat damals für die SPD in Baden-Württemberg, ich kann mich erinnern, 30% geholt. In Baden-Württemberg, 30%. Aber gut, es waren andere Zeiten.
Ja, ich glaube, ist eigentlich ein ganz netter Vorschlag, aber ich glaube, sie wird sich nicht melden. Also sie wird nicht selber kandidieren.
Wenn Sie gestatten, ziehe ich jetzt mal bei den Frauen. Also legen wir erstmal eher wirklich zur Seite. Ne? Oh ja, das ist jetzt ein Name, der natürlich viel genannt wird. Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, frühere Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln.
Ja,
also kleines Doktorproblem am Hacken.
Ja, und das ist so schade. Es ist so schade, weil die Frau wär's, glaube ich. Ich glaube, die wär's, ja. Die hat dieses, dass sie von der Basis kommt, dass sie gezeigt hat, sie versteht die Menschen. Also man hört ja nur Gutes von ihr, was sie eben in Neukölln auch für eine Politik gemacht hat. Und ich finde sie jetzt als Familienministerin tritt sie gut auf. Ich kenne viele Menschen, die positiv auf sie reagieren. Und jetzt hat sie leider dieses Problem mit ihrer Promotion, dass ihr Plagiate vorgeworfen werden und die Freie Universität Berlin das überprüft. Und ich glaube, also der Vorsitz der SPD soll ja im Dezember entschieden werden auf dem Bundesparteitag. Ich glaube, dieses Verfahren, dieses Prüfverfahren an der Freien Universität dürfte bis dahin nicht zu Ende sein. Es wäre natürlich doof, wenn das so ist. Aber
also
Frau Giffey viel.
Liebe FU, bitte schnell prüfen und vielleicht auch nochmal ein Auge zudrücken. Sie ziehen jetzt mal einen Mann.
Okay.
Wir müssen uns ein bisschen sputen.
Ja, so Burkhard Jung. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, welche.
Bürgermeister von Leipzig.
Leipzig,
ist gerade.
Genau.
Und Städtetagspräsident.
Den finde ich gut. Also der hatte jetzt, das ist jetzt mal natürlich meine persönliche Meinung.
Ja, aber darum geht's.
Der hat gute Auftritte jetzt gehabt, hat ganz klar gemacht, auch im Fernsehen, wie schlimm das ist, dass Kommunalpolitiker jetzt von Neonazis bedroht werden. Macht auf mich einen sehr kompetenten Eindruck. Ist in Leipzig sehr erfolgreich, ist eine sehr wachsende Stadt, Leipzig, und ist jetzt eben seit kurzem Städtetagspräsident. Also das wäre für mich aus meiner Sicht eine Option.
Also nur kurzer Zwischenstand, wir haben Julie C. noch da liegen, wir haben Burkhard Jung, wir haben Franziska Giffey, ich ziehe jetzt nochmal einen Namen, Johanna Ückermann.
Nee, ich glaube nicht, Juso, weil noch zu jung und
ehemalige weil, JUSO-Vorsitzende.
Also und weil sie eben auch ehemalige JUSO-Vorsitzende, aber in der Funktion hat sie sich eigentlich immer mit recht radikalen Forderungen hervorgetan. Weniger geschickt jetzt als Kevin Kühnert.
Sie hören schon, ich habe es schon zusammen.
Ja, alles klar.
Genau. Ein Mann wieder. Haben Sie noch.
Genau.
Ich gucke mal auf die Uhr.
Stefan Weil.
Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen.
Das ist ja zumindest einer, der noch nicht Nein gesagt hat, so wie alle anderen aus dem, ich sag mal, Establishment. Das ist ein Sympathieträger, kommt irgendwie so ein bisschen wie Gerhard Schröder, also so kommt so, die, aus Niedersachsen kommen immer diese sympathisch wirkenden SPD-Politiker. Also der hat, glaube ich, noch eine kleine Chance.
Entschuldigung, da muss ich gerade kurz einhaken. Ich denke jetzt an Sigmar Gabriel, ich denke an Gerhard Schröder. Ich bin ja als Niedersachser natürlich Schröderianer, auch von der Generation her stark geprägt, aber ich weiß, dass also diesen Sympathiepunkt, den würden viele ihm und auch dem Sigmar Gabriel sicherlich nicht geben.
Okay, aber ich muss natürlich einen Unterschied machen zwischen Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder und auch Stefan Weil. Das sind natürlich alles unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ich wollte damit sagen, ich finde, der Stefan Weil hat was Schröderianisches, finde ich schon. Aber gut, Sie glauben es nicht. Okay, aber
fassen wir diese Sozialdemokraten unter dem Begriff zusammen, sie können Wahlen gewinnen. Das ist ja eine Spezies, die auch nicht so weit verbreitet ist.
Also aus dem Establishment, finde ich, ist Stefan Weil wahrscheinlicher als Heiko Maas. Also insofern, ich erlege den noch nicht ganz weg.
Ich ziehe jetzt noch einen Namen und ich glaube, dann müssen wir, da hat sich aber unsere Redakteurin hier heute echt was ausgedacht. Hannelore Kraft.
Oh nee, also nee. Die hat ja schon als Ministerpräsidentin gesagt, sie geht nicht nach Berlin.
Ja. Also. Und man hat sich auch immer gefragt, was will diese Frau eigentlich in der Politik? Sie hat ihr dann den Rücken gekehrt mit Hilfe der Wählerinnen und Wähler.
Wollen wir noch einen ziehen?
Ja, oder? Ziehen Sie noch einen. Einen letzten haben wir noch und dann müssen wir.
Okay. Kevin Kühnert.
Ja, das stimmt, der hätte auch echt nicht fehlen dürfen jetzt.
Nee. Das ist natürlich eine Frage, weil er ja auch schon in die Richtung hochgeschrieben wurde, dass ob er jetzt, also wir erinnern an den großen Spiegeltitel, kommt jetzt Kühnert. Das, glaube ich, war aber eine ziemlich zurechtgebogene These. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD insgesamt sich für Kevin Kühnert als Vorsitzenden entscheiden würde, weil er einfach eine zu kleine Gruppe in der SPD vertritt, versammelt ungefähr vielleicht so 10% der SPD-Mitglieder oder auch Delegierten hinter sich. Also insofern, ich glaube, der hätte einfach keine Chance und er würde es, glaube ich, auch nach Selbsteinschätzung nicht machen.
Mhm. So, jetzt letzte Frage. Sie haben jetzt die Zettel vor sich liegen, die irgendwie übrig geblieben sind. Haben Sie eine Paarung, wo Sie sagen, ja, das wäre was?
Ja, also ich finde Franziska Giffey und Burkhard Jung, das wäre doch irgendwie aus meiner Sicht eine super Kombination. Also man muss, ich weiß jetzt nicht, wer von den Realo und wer von den mehr Fundi ist, aber also mehr links und mehr rechts. Also insofern würde ich vielleicht sagen, Franziska Giffey tendiert oder ist, glaube ich, auch eher eine Moderate. Da könnte es natürlich ein Problem geben, dass der linke Flügel der SPD sich dadurch vielleicht zu wenig vertreten wird. Aber die beiden kommen aus der kommunalen Ebene, finde ich, klingt wie ein gutes Duo.
Okay. Ich glaube, im Moment ist die SPD jenseits von links und rechts froh, wenn es überhaupt irgendjemand macht. Birgit Marschall, ich weiß nicht, ob wir der SPD wirklich geholfen haben, aber eins können wir sagen, wir haben es versucht. Wir sprechen jetzt über die Jugend, Birgit Marschall. Da gibt es gerade ganz viel Pluspunkte für das Klimaengagement ganz vieler Schülerinnen und Schüler, immer wieder freitags. Und was ist an den anderen Tagen? Da gibt es jetzt eine Studie, die die Uni Bielefeld vorgestellt hat in der Bundespressekonferenz bis vor einer halben Stunde. Generation rücksichtslos. Wie ist es um den Gemeinschaftssinn von Kindern und Jugendlichen bestellt? Zentrales Ergebnis, mehr als ein Fünftel der Befragten, nämlich 22%, verfügen lediglich über einen mangelhaften Gemeinschaftssinn. Jetzt frage ich mich, ist das viel oder ist das wenig?
Klingt erstmal nach viel, finde ich. Also wenn ein Fünftel, das heißt, dass wir hätten ein Fünftel Einzelgänger oder Egoisten oder so, die unterwegs sind. Also die Ergebnisse scheinen jedenfalls recht alarmierend zu sein. Und ich mag aber solche Studien immer lieber, wenn es auch Vergleichszahlen zu früheren Jahren gibt. Also wenn das einfach so in die Gegend gestellt wird, diese Zahl, kann man dann mit dem Finger in die Luft zeigen und sich überlegen, hat es jetzt zugenommen oder ist es gesunken? Also das wäre schön, wenn wir jetzt was zum Vergleich hätten von was vor 3 Jahren war oder so. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Und auch natürlich zum Beispiel mit der Erwachsenenwelt. Also genau. Ist es einfach nur ein Abbild der Erwachsenen. Da gibt es einige Hinweise in der Studie, die sagen, aber auch nicht wirklich überraschend, Eltern, die weniger Empathie zeigen, weniger Solidarität durch Aussagen, die da getestet werden, die erziehen ihre Kinder auch entsprechend. Und interessantes Ergebnis auch, aber auch wiederum wahrscheinlich nicht überraschend, gerade für Sie als Frau, jetzt werden Sie wahrscheinlich sofort nicken, Jungs haben da ein viel größeres Problem als Mädchen. Die zeigen viel mehr, das waren so die Messlatten, Empathie, Solidarität, werten andere weniger ab durch Aussagen.
Also das bestätigt halt Erfahrungen und es bestätigt auch Vorurteile, wobei ich glaube, dass Mädchen und Frauen inzwischen auch egoistischer geworden sind und das merkt man ja auch ab und zu, was weiß ich, im Verkehr oder so. Das ist jetzt nicht nur, dass Frauen jetzt nur total sozial sind, aber es liegt natürlich immer noch in der unterschiedlichen Erziehung. Also Mädchen und Frauen werden, glaube ich, immer noch mehr zum sozialen Verhalten auch miterzogen. Vielleicht ist es aber insgesamt durch die jahrhundertelange Prägung, die wir haben, ist es halt drin in unserer Gesellschaft. Und Männer wollen sich oder Jungs müssen sich mehr irgendwie beweisen und mehr durchsetzen und werden dadurch natürlich rücksichtsloser.
Die sind aber laut der Studie dadurch zufriedener. Das ist auch ganz interessant vom Ergebnis her. Also ich verkürze mal, asoziales Verhalten ist offenbar für das eigene Wohlbefinden ganz gut. Daraus wollen wir jetzt mal keine Empfehlung nach draußen senden. Aber eine Frage, eine ganz große habe ich am Ende noch. Wie sinnvoll sind solche Erhebungen?
Ja, also vielleicht nicht, also ich sag mal, die sind nicht total wertlos, weil sie uns natürlich schon zeigen, dass eben die Rolle der Eltern, also und der wirtschaftliche Background, der spielt eben doch eine Rolle. Und das nämlich sehr viele, also Sie haben das erwähnt mit diesem Abwertungsverhalten, also Minderheiten zu diskriminieren. Das machen eben doch häufiger Jugendliche und Kinder aus ärmeren Haushalten. Das sagt uns, dass wir natürlich auf dem richtigen Weg sind, wenn der Staat versucht, diese mehr zur Gleichheit der Lebensbedingungen beizutragen und eben Armut sozusagen etwas zu mildern.
Der Europarat hat sich schwer getan mit dieser Entscheidung, aber er hat sie gefällt am Ende. Die Sanktionen gegen Russland, also vor allem der Entzug des Stimmrechts, sind aufgehoben. Sanktionen, die verhängt wurden nach der Annexion der Krim. Russland hatte gedroht, aus dem Europäischen Völkerbund auszutreten. Und das will man durch diese Entscheidung der Parlamentarischen Versammlung verhindern. An meiner Seite ist weiterhin die Korrespondentin der Rheinischen Post in Berlin, Birgit Marschall. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?
Ich finde das positiv, also weil ich finde, Russland gehört zu Europa und wir sollten die Bande zu Russland aufrechterhalten. Und sowas wie zum Beispiel der Ukraine-Konflikt kann nur durch Verhandlungen gelöst werden, meiner Meinung nach, nicht durch kriegerische Auseinandersetzungen oder durch Sanktionen. Also die Sanktionen funktionieren offensichtlich nicht richtig. Und insofern ist das jetzt, glaube ich, die richtige Entscheidung, wieder zu mehr Normalität oder sagen wir mal einen Gesprächsfaden wiederherzustellen.
Aber wir verlieren dadurch gleichzeitig den Gesprächsfaden, zumindest in diesem Gremium, mit Kiew. Die Ukraine hat jetzt gerade kurz vor Sendebeginn beschlossen, die aktive Mitarbeit einzustellen aufgrund dieser Entscheidung. Und das ist ja auch die Befürchtung, die viele haben. Russland hat den Europarat und die anderen Mitglieder erpresst und letztendlich ist es Großmachtpolitik über die Köpfe der Kleineren hinweg.
Ja, wir können ja nicht die europäische Politik jetzt auch nur nach der Ukraine ausrichten. Also insofern, das ist einfach ein ganz großer Konflikt.
Eine Interessenabwägung.
Und auch eine Interessenabwägung. Und natürlich ist es wichtig, ob jemand eine Großmacht ist oder nicht. Also wir können einfach auch nicht an Russland vorbeigehen auf Dauer. Und das sehen wir ja in anderen Konflikten der Erde, also Syrien und Nahe Osten, Iran. Da müssen wir eigentlich das Gespräch mit Russland führen. Und Wir setzen uns sehr stark für die Ukraine ein. Also die Bundeskanzlerin und Deutschland hat ihre ganze Kraft da reingelegt, diesen Konflikt nicht beizulegen, aber zumindest dazu zu kommen, dass wir jetzt nicht weiter Krieg haben im Moment. Und insofern, ich finde, das ist jetzt eher die richtige Entscheidung und schade, dass die Ukraine so reagiert.
Ich kann Ihren Aspekt, diese Fragestellung, haben die Sanktionen geholfen, sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig schwingt aber eine große problematische Sache dabei mit für mich. Der Europarat ist ja nicht zu verwechseln mit der Europäischen Union. Der Europarat gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem auch mit dem Ziel, die Grenzen zu sichern, also die Großmachtpolitik, Grenzverschiebung vorzunehmen, zu sanktionieren, neben vielen anderen Menschenrechtsfragen. Mhm. Und jetzt an dieser Stelle könnte man natürlich durch eine solche Entscheidung auch indirekt sagen, es war okay, die Annexion der Krim.
Ja, da haben Sie natürlich einen guten Punkt, weil wenn das eine Institution ist, die genau das als Kern hat, dass sie eben, dass es da eben nicht einfach eine Völkerrechtsverletzung geben darf. Aber wir kamen jetzt einfach nicht mehr weiter von der Stelle. Also ich meine, die Russen werden eben nicht weggehen aus der Krim im Moment, jedenfalls nicht. Und wir haben schon gesehen, Putin orientiert sich um Richtung China. Und das kann ja auch nicht unser Interesse sein, dass wir, der braucht uns vielleicht irgendwann gar nicht mehr in dem Sinne. So, ne? Obwohl, das ist auch wiederum Quatsch. Also ich korrigiere mich. Der wird uns weiter brauchen, aber er orientiert sich Richtung China und wir müssen gucken, dass wir unsere Interessen wahren in der Russlandpolitik.
Wir schauen auf Themen dieses Tages und dazu zählt auch ein Versuch, der in Bahrain unternommen wird. Eine Konferenz, auf der Donald Trump seinen Deal für den Nahen Osten, für die Palästinenser präsentieren möchte. Im Zentrum steht eine Art Marshallplan für den wirtschaftlichen Aufbau, also viel Geld statt politischer Lösungen, die ja immer wieder eingefordert werden, inklusive Zwei-Staaten-Lösungen und dergleichen. Ist das ein Weg?
Donald Trump versucht es jetzt eben mit dem Weg als Geschäftsmann. Also er macht ja Weltpolitik wie ein Geschäftsmann und jetzt kauft er sich sozusagen oder versucht er, den Frieden dort zu erkaufen. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, weil die Beteiligten, vor allen Dingen die Palästinenser, schon ihre Absage erteilt haben. Also sie nehmen gar nicht teil an dieser Konferenz und auch die arabische Welt insgesamt ist nicht, also gibt den Amerikanern da überhaupt nicht die Hand. Der Jared Kushner, das ist ja der Schwiegersohn von Trump, der hat ja jetzt in Bahrain eben diesen Riesendeal vorgestellt und hat 50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt an Investitionen für den Gazastreifen und die Westbank und andere arabische Staaten drumherum. Man weiß aber überhaupt nicht, woher soll eigentlich dieses Geld kommen.
Es gibt so verschiedene Stichworte, die Europäer sollen auch ein kleines bisschen geben, die auch nicht so richtig hochrangig vertreten sein werden da. Wir sind ja immer schnell, Pläne von Donald Trump für nicht so klug zu halten. Deswegen habe ich immer das Bedürfnis, irgendwie doch nochmal zu suchen, gibt es da nicht irgendwas. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, die bisherigen Nahost-Friedensansätze waren ja auch nicht besonders von Erfolg gekrönt, ohne jetzt Schuldzuweisungen zu machen. Aber da mal zu sagen, wir gehen es mal von einer anderen Perspektive an, klammern die politischen Fragen erstmal aus und sorgen dafür, dass so etwas wie Wohlstand entstehen kann in den Palästinensergebieten. Der Versuch wäre es wert.
Ja, also zumal eben dringend da Investitionen nötig sind. Also das sind ja teilweise katastrophale Zustände. Man sind ja einfach Millionen Menschen auf einem ganz kleinen Streifen Erde eingepfercht sozusagen.
Und gerade im Gazastreifen.
Im Gazastreifen und man fragt sich, wie funktioniert das da überhaupt? Also das habe ich mir immer schon gefragt. Also das wäre natürlich, würde das auch die öffentliche Meinung in Palästina vielleicht etwas ändern, wenn es den Menschen besser ginge. Bloß Donald Trump hat ja im Vorfeld dieses Deals maximal provoziert. Also er hat ja die Palästinenser oder die arabische Welt total gegen sich aufgebracht. gebracht, indem er sich komplett auf die Seite Israels gestellt hat, auf Netanjahus Seite und zum Beispiel Jerusalem als israelische Stadt sozusagen
als Hauptstadt anerkannt hat. Und ganz viele Finanztöpfe dicht gemacht hat für die Palästinenser. Die Strategie dahinter ist wohl, so sagen es die Amerikaner, die amerikanische Regierung, damit wollen wir sie an den Verhandlungstisch zwingen.
Ja, aber das hat ja nun bisher noch nicht geklappt. Also ich finde aber, Sie haben einen richtigen Punkt. Also jede Friedensverhandlung muss eigentlich mit diesen Zusagen für massive Investitionen auch gekoppelt sein. Aber wir waren ja schon mal früher relativ nah. Sie haben gesagt, alle Friedensverhandlungen sind gescheitert. Aber ich erinnere mich vor gut, sagen wir mal 20 Jahren oder waren es ein bisschen weniger, da war Arafat ja kurz davor, eben so einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Und das ging immer einher mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und ich glaube, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Und das müssen die Israelis akzeptieren. Und die USA sind nicht der richtige Makler mehr dafür. Also jedenfalls nicht mit einem Donald Trump. Also kein ehrlicher Makler. Und es gibt im Moment in der Welt anscheinend niemanden, der wirklich diese Friedensverhandlungen an der Stelle moderieren könnte.
Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, danke auch.
Und wir haben zwei Namen hier, Franziska Giffey und Burkhard Jung. Und wenn die das wirklich werden, dann stoßen wir darauf an.
Okay.